Sie hören den Artikel Flusspferd, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 30. März 2023. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4.0. Der Artikel ist in folgende Abschnitte unterteilt. Merkmale, Verbreitung, Lebensweise, Systematik, Stammesgeschichte, Forschungsgeschichte, Flusspferd und Mensch. Diese Aufnahme ist in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil der Aufnahme sind die Abschnitte 1 bis 4, im zweiten Teil der Aufnahme die Abschnitte 5 bis 7, die Infobox und am Ende die Lizenzinformation. Beginn des ersten Teils der Aufnahme. Das Flusspferd, Hippopotamus amphibius, auch Großflusspferd genannt, ist eine Säugetierart aus der Familie der Flusspferde und der Ordnung der Paarhufer. Innerhalb der Gattung Hippopotamus gilt es inzwischen als einziges Mitglied. Nach den Elefanten und neben einigen Vertretern der Nashörner und der Giraffen zählt es zu den größten landbewohnenden Tieren. Besondere Kennzeichen stellen der große, fassförmige und weitgehend haarlose Körper, die kurzen Gliedmaßen und der massige Kopf mit einem breiten Maul dar, in dem die Schneidezähne und vor allem die unteren Eckzähne vergrößert sind. Als Anpassung an eine teils wasserbewohnende Lebensweise liegen die Ohren, die Augen und die Nasenlöcher sehr weit oben am Kopf. Das Verbreitungsgebiet des Flusspferdes umfasst das Afrika südlich der Sahara und ist teils stark fragmentiert. Als hauptsächliche Lebensräume fungieren offene Landschaften und Waldgebiete. Jedoch fehlt es weitgehend im tropischen Regenwald. Ursprünglich kam das Flusspferd auch entlang des Nils bis zu einem Mündungsdelta vor, woher der gebräuchliche Name Nilpferd rührt. Am gesamten Unterlauf des Nils ist es heute ausgestorben. Am Weißen und am Blauen Nil existieren noch Bestände. Die Tiere halten sich am Tag in Gewässern auf. Ihre hauptsächlichen Aktivitäten beginnen zur Dämmerungszeit oder nachts, wenn sie die Ruheplätze verlassen und zu ihren Weidegründen an Land gehen. Sie sind überwiegend Pflanzenfresser und ernähren sich von unterschiedlichen Grasarten, seltener von Wasserpflanzen und von geplünderten Kulturpflanzen. Unter Umständen fressen sie auch fleischliche Ressourcen. Das Flusspferd zeigt ein komplexes Sozialverhalten. Es kommen verschiedene, jedoch zumeist instabile Gruppenbildungen vor. So formieren sich Verbände aus weiblichen Tieren mit ihrem Nachwuchs, Gruppen aus männlichen Individuen sowie gemischte Zusammenschlüsse. Einzelgängerische männliche Tiere sind häufig territorial gebunden und verteidigen ihre Paarungsvorrecht, solange sie sich in ihrem Revier aufhalten. Die Kommunikation ist vielfältig und bestehend aus einem Repertoire an Gesten, von denen das weit geöffnete Maul die bekannteste ist, und Lautäußerungen. Letztere sind bisher nur wenig erforscht. Die Tiere verwenden sie sowohl unter Wasser als auch an Land. Die Paarung und die Geburt des meist einzelnen Jungtiers finden ausschließlich im Wasser statt, ebenso das Säugen. Zwischen dem Geschlechtsakt und der Niederkunft des weiblichen Tieres vergehen rund 8 Monate. Durch sein Gruppenleben und den langen Zeitraum, den es im Wasser verbringt, aber auch sein Nahrungsverhalten, hat das Flusspferd einen großen ökologischen Einfluss auf seine direkte Umgebung. Vertreter der Gattung Hippopotamus traten vermutlich im unteren Pliozän vor rund 5 Millionen Jahren erstmals auf. Der Ursprung liegt in Afrika, wo sie über einen reichhaltigen Fossilbericht mit zahlreichen Arten verfügt. Im Lauf ihrer Stammesgeschichte erreichten sie zudem Vorderasien und Europa. Letzteres besiedelte die Gattung wahrscheinlich mehrfach, da von hier neben einzelnen ursprünglicheren Formen auch Reste des eigentlichen Flusspferdes vorliegen. Die Anwesenheit der Tiere war aber weitgehend auf die Warmzeiten des Pleistozäns beschränkt. Auf einigen Inseln des Mittelmeeres bildeten sich Zwergformen heraus. Gleichfalls sind verzwergte Flusspferde von Madagaskar überliefert. Insgesamt wird die Systematik der fossilen Formen von Hippopotamus als überarbeiterungsbedürftig eingesetzt. Die wissenschaftliche Erstbeschreibung des Flusspferdes als Art und Gattung erfolgte im Jahre 1758. Zuvor wurde es überwiegend in Reiseberichten erwähnt. Eine Haltung in der modernen westlichen Welt ist nicht vor 1850 belegt. Es sind aber zahlreiche Berichte antiker Gelehrter überliefert, die wenigstens bis in das 6. Jahrhundert vor Christus zurückgehen. In vorgeschichtlicher Zeit dienten die Tiere als Nahrungs- und Rohstoffquelle. Von ihrer Bedeutung zeugen vor allem seit dem ausgehenden Pleistozän und dem Holozän zahlreiche Felsmalereien im nördlichen und südlichen Afrika. Im alten Ägypten wurde das Flusspferd in Form der Göttin Taweret verehrt. Dem Tier wohnten nach damaligem Glauben fürsorgliche und zerstörerische Kräfte inne. Zu dieser Zeit entstanden zahlreiche Statuetten, die zu den Verstorbenen in die Gräber gelegt wurden. Der Bestand des Flusspferdes, der schätzungsweise 115.000 bis 130.000 Tiere umfasst, gilt als gefährdet. Hauptbedrohungen sind die Lebensraumzerstörung und die teils intensive Jagd. Es besteht außerdem ein intensiver Handel mit den Zähnen der Tiere. Die Abhängigkeit des Flusspferdes vom Wasser führt darüber hinaus zu Konflikten mit der örtlichen Bevölkerung. Nach einer weit verbreiteten Meinung zählt das Flusspferd zu den gefährlichsten Tieren für den Menschen, wofür es aber keine statistische Grundlage gibt. Außerhalb des angestammten Verbreitungsgebietes des Flusspferdes in Afrika besteht seit den 1990er Jahren eine Population am Rio Magdalena in Südamerika, die aus einer aufgegebenen Tierhaltung hervorgegangen ist. Abschnitt 1 – Merkmale. Unterabschnitt 1.1 – Habitus. Zwei Bilder illustrieren diesen Unterabschnitt. Flusspferd im Kruger Nationalpark in Südafrika und der breite Kopf eines Flusspferdes. Das Flusspferd ist ein großer und schwerer Vertreter der Paarhufer. Mehrere Untersuchungen wurden an einzelnen Populationen durchgeführt. So ergab sich an über 190 Tieren aus dem Kruger Nationalpark in Südafrika eine Kopfrumpflänge von 259 bis 350 cm, eine Schulterhöhe von 110 bis 172 cm und ein Gewicht von 955 bis 1999 kg. Männliche Individuen sind in der Regel größer als weibliche. Die Maße ersterer lauten im Durchschnitt 312 cm, 150 cm und 1546 kg. Die letztere 299 cm, 144 cm und 1385 kg. In Uganda beträgt das Gewicht männlicher Tiere nach Messungen in den 1960er Jahren im Mittel 1536 kg mit einem Maximalwert von 2065 kg. Das weibliche 1386 kg bzw. 1716 kg. Ähnliche Angaben liegen für Untersuchungen an rund 440 Tieren im Murchison Falls Nationalpark in Uganda aus den 1950er Jahren vor. Hier wiesen männliche Individuen ein Durchschnittsgewicht von 1475 kg und ein Maximalgewicht von 1895 kg auf, weibliche von 1360 kg und 2018 kg. Für mehrere hundert Tiere aus dem Flussgebiet des Luangwa in Sambia, die in den 1970er Jahren untersucht wurden, betrug die Schulterhöhe bei männlichen Individuen 130 bis 147 cm, bei einem Gewicht von 1027 bis 1799 kg, bei weiblichen entsprechend 123 bis 151 cm und 891 bis 1565 kg. Das größte bekannte Individuum, ein Bulle, wog 2660 kg. Der Körper besitzt eine charakteristisch fachsartige Form mit einem Rumpfumfang von gut 300 cm. Die Gliedmaßen sind kurz und kräftig. Sie enden in jeweils vier nach vorn ragenden Zehen, die mit breiten Hufen ausgestattet und mit teilweise ausgebildeten Schwimmhäuten verbunden sind. Der Schwanz ist kurz und breit, seine Länge wird mit 40 bis 56 cm angegeben. Der Kopf zeigt sich massig und breit. Als typische Anpassung an ein semi-aquatisches Leben befinden sich die Ohren, Augen und Nasenöffnungen sehr weit oben am Kopf. Im Vergleich zum großen Kopf sind die Ohren sehr klein. Die Nasenlöcher können durch muskulöse Klappen verschlossen werden. Die Körperfärbung variiert zwischen dunkel-rötlich-braun am Rücken und fleischfarben an der Unterseite. Sie ist jedoch individuell sehr verschieden. Die scheinbar nackte Haut ist von kurzen Haaren bedeckt. Ihre Dichte liegt bei 20 bis 30 je 100 Quadratzentimeter am Rücken. Sie dünnt auf etwa die Hälfte an den Seiten aus. Am Bauch ist die Haarbedeckung noch spärlicher. Ein dünner Haarflaum ist auch jeweils an den Kopfseiten, den Lippen und dem Nacken ausgebildet. Einige borstenartig dickere Haare finden sich am Maul und Schwanz. Unterabschnitt 1.2 – Schädel- und Gebissmerkmale. Zwei Bilder illustrieren diesen Unterabschnitt, Schädel eines Flusspferdes und Kauoberfläche an den hinteren Zähnen. Der Schädel des Flusspferdes ist groß und wuchtig. Er wird bei männlichen Tieren 63,5 bis 77,0 cm lang und an den Jochbögen 36,8 bis 48,3 cm breit. Der Hirnschädel ist zwischen 17,4 und 22,2 cm hoch. Bei weiblichen Tieren fallen die Maße etwas geringer aus und lauten entsprechend 57,7 bis 69,9 cm, 32,7 bis 41,1 cm sowie 16,7 und 20,2 cm. Der gesamte vordere Schädelabschnitt mit dem Rostrum ist umfangreicher ausgebildet als der hintere. Das Rostrum verbreitet sich nach vorn deutlich, was durch die Zahnfächer der Eckzähne bedingt ist. Auf Höhe der Prämolaren schnürt es wiederum markant ein. Dahinter setzt sich der kleine, rundliche Hirnschädel ab. Das breite Rostrum, die starke Verengung im mittleren Abschnitt und der etwas verbreitete hintere Teil geben dem Schädel in Aufsicht die Form einer Sanduhr. Auf dem Oberschädel treten kräftige Knochenrippen auf, dazu zählen der Scheitelkamm und die Überaugenwulste. Ersterer ist massiv und steigt, bedingt durch die Form des Hirnschädels, auf. Beim Zwergflusspferd, Coreopsis liberiensis, hingegen ist er abwärts gerichtet. Letztere werden durch die hohe Lage der Orbitae auf knöchernen Sockeln hervorgehoben. Dadurch befindet sich der obere Rand der Augenhöhle deutlich oberhalb der Stirnlinie. Der Abstand kann bis zu 5,5 cm betragen, während er beim Zwergflusspferd geringer ist. Zudem findet sich am vorderen Rand der Orbitae eine markante Grube, die zu den definierten Merkmalen der Gattung Hippopotamus zählt. Als weiteres wichtiges Merkmal hat das Stirnbein keinen Kontakt mit dem Nasenbein, da sich ein stark vergrößertes Tränenbein dazwischen schiebt. Der weit auskragende Jochbogen dient als Ansatzstelle für eine massive Masseter- und Temporalis-Muskulatur. Auch der Unterkiefer ist äußerst robust gestaltet und als eine einzigartige Besonderheit schwerer als der Schädel. Seine Länge variiert von 39,8 bis 62,0 cm. Seine Höhe unterhalb des zweiten Mahlzahns von 10,9 bis 14,3 cm. Auffallend ist die extrem weit nach hinten verlagerte Position des Gelenkfortsatzes, der nahe dem Hinterhaupt mit dem Schädel artikuliert. Dies ermöglicht eine weite Maulöffnung der Tiere bis zu 150 Grad. Der Winkelfortsatz am hinteren Ende des Unterkiefers zieht nach unten hakenförmig aus. Das Gebiss besteht aus 36 bis 40 Zähnen und zeigt folgende Zahnformel. Oben 2.1.3-4.3, unten 2.1.3-4.3. Das innere Schneidezahnpaar ist größer als das äußere. In der oberen Zahnreihe besitzen die Schneidezähne einen rundlichen, in der unteren einen dreieckigen Querschnitt. Die Eckzähne haben eine hauerartige Gestalt, die unteren sind größer und können eine Gesamtlänge von 70 cm erreichen, von denen 30 cm aus dem Zahnfleisch ragen. Der größte Zahn wurde bei einem Tier aus dem Kongo-Gebiet mit fast 164 Gesamtlänge registriert. Ihr dreieckiger Umriss weist mit der flachen Seite nach hinten und der Spitzen nach vorn. An den oberen Eckzähnen ist hinten eine längsgerichtete flache Rille ausgebildet. Die Innenseite der unteren Eckzähne wird durch den Kontakt mit den oberen Gegenstücken bei geschlossenem Maul glatt gerieben. Der dicke Zahnschmelz der Eckzähne faltet sich zu markanten Rippeln, die an den unteren konvergent verlaufen. Sowohl die Schneide als auch die Eckzähne haben keine Wurzeln und wachsen lebenslang. Der jährliche Zuwachs beträgt für die unteren Eckzähne etwa 28 bis 30 mm, bei jüngeren und 13 bis 14 mm bei älteren Individuen. Die Wachstumsrate der Eckzähne verlangsamt sich mit dem Alter von 20 bis 25 Jahren. Sie ist bei weiblichen Tieren generell geringer als bei männlichen, sodass die Eckzähne bei ersteren nur halb so schwer werden wie bei letzteren. Gleiches gilt für die Schneidezähne. Die vorderen Zähne dienen nicht der Nahrungsaufnahme, sondern erfüllen repräsentative Zwecke. Die Prämolaren verfügen in der Regel über einen Höcker. Die Molaren weisen zwei Paar Höcker auf, nur der hinterste drei. Die vorderen Backenzähne stehen parallel zueinander oder konvergieren leicht. Generell sind die Backenzähne stark hochkronig, hypsodont, sodass die Höhe in der Regel ihre Weite übertrifft. Die Länge der Backenzahnreihe des Unterkiefers reicht von 23,2 bis 29,8 cm, die des Oberkiefers von 21,3 bis 27,8 cm. Abschnitt 2 Verbreitung. Eine Karte zeigt die vermutete frühere Verbreitung und die heutige Verbreitung. Das Flusspferd kommt derzeit in Afrika südlich der Sahara vor, sogenanntes Subsahara-Afrika. Das Verbreitungsgebiet reicht von Senegal und Gambia im Westen ostwärts bis in den Sudan sowie Äthiopien bzw. Somalia und südwärts bis in das nördliche Südafrika und bis nach Botswana. Die Tiere bewohnen überwiegend offene Graslandschaften und Miombo-Waldgebiete, die in jedem Fall mit Gewässern in Form von Strömen, Flüssen oder Seen verbunden sind. Abseits von großen Flussgebieten treten sie nicht in tropischen Regenwäldern auf. In Westafrika ist das Flusspferd auch an den Unterläufen von Strömen anzutreffen und dringt teilweise in küstennahe Meeresgewässer vor. Einzelne Bestände wurden im 19. und 20. Jahrhundert von der Insel Mafia rund 17 Kilometer vor der ostafrikanischen Küste berichtet, die eventuell bis in die Gegenwart überdauern. Erreicht haben die Tiere die Insel über die Mündung des Rufiji. Für die Nachbarinseln Sansibar und Pemba liegen keine Belege vor. Die Höhenverbreitung reicht dementsprechend vom Meeresspiegel bis auf 2000 Meter Gebirgslage. Für die höheren Lagen bemerkenswert ist das Vorkommen des Flusspferdes im Ngorongoro in Tansania, wozu die Tiere längere Strecken über trockene Landschaften und die Ersteigung der mehrere hundert Meter hohen Kraterwand absolviert haben müssen. Vergleichbares gilt für die mittlerweile verschwundenen Bestände in einigen Seen im Hanang-Gebiet von Tansania, das zu den trockensten der Region zählt. Insgesamt ist das Flusspferd in 29 Ländern vertreten. Die größten Populationen finden sich im südlichen und im östlichen Afrika mit rund 60.000 bzw. 50.000 Individuen. Den größten Teil daran haben Sambia mit 40.000 bis 45.000, Tansania mit bis zu 20.000 und Uganda mit bis zu 10.000 Individuen. Im westlichen Afrika ist die Art selten und die Population auf eine Reihe kleinerer Gruppen aufgeteilt, die insgesamt rund 7.500 Tiere in 19 Ländern umfassen. In einigen Regionen, wie in der Republik Kongo oder in Gambia, werden nur einige Dutzend Tiere vermutet. In historischer Zeit kam das Flusspferd zudem in Nordafrika vor, hauptsächlich im Niltal, wo es um 1700 noch im Delta-Gebiet und am Unterlauf nachgewiesen war. Dort verschwand es Anfang des 19. Jahrhunderts durch Bejagung. Ebenso wurde es in der Kapregion im südlichen Afrika ausgerottet. Hohe Populationsdichten sind aus dem Queen Elizabeth Nationalpark in Uganda und der Luangwa-Region Sambias bekannt, mit 28 bis 42 Individuen je Quadratkilometer. Abschnitt 3 – Lebensweise. Unterabschnitt 3.1 – Territorial- und Sozialverhalten. Anpassungen und Physiologie. Drei Bilder illustrieren diesen Paragraphen. Nase, Augen und Ohren liegen sehr weit oben am Kopf und können so über die Wasserlinie gehalten werden. Flusspferd mit verletzter Haut im Ngorongoro in Tansania. Und Flusspferde verbringen den Großteil des Tages im Wasser. Das Sonnenbad auf der Sandbank dient teilweise der Thermoregulation. Das Flusspferd lebt semi-aquatisch und ist gut an dieses Milieu angepasst. Zu den begünstigenden Merkmalen hierfür gehören die sehr weit oben am Kopf positionierten Nase, Augen und Ohren, sodass die Tiere sie beim Schwimmen über der Wasserlinie halten können. Beim Tauchen verschließt ein Reflex die schlitzartigen Nasenlöcher und die Ohren. Zum Atmen muss ein Tier im Abständen von etwa 6 Minuten auftauchen. Die kurzen Gliedmaßen sind als eine funktionale Modifikation anzusehen, ebenso wie die kompakten und teils verdichteten Knochen, deren Markröhren mit spongiösem Material gefüllt sind. Die massiver ausgebildeten Vorderbeine tragen den größeren Teil des Körpergewichts, was unter anderem der Fortbewegung im Wasser zugutekommt. Allerdings fehlen dem Flusspferd auch einige typische Kennzeichen wie eine Stromlinienform. Zudem zeigen Vorder- und Hinterläufe nur bedingt besondere Schwimmeigenschaften, etwa in Form der partiell ausgebildeten Schwimmhäute. Die Epidermis der Haut ist sehr dünn, teilweise nur rund 1 mm, wie am Rücken. Durch zahlreiche Nerven weist sie eine hohe Sensibilität auf. Sie kann durch Äste und Zweige von Büschen sehr leicht verletzt werden, heilt jedoch recht schnell. Außerdem bricht sie durch Trocknung am Land rasch und muss daher feucht gehalten werden. Die Dermis dagegen ist sehr dick. Am Rücken und an den Seiten erreicht sie 60 mm. Am Kopf, Nacken und Bauch wird sie dünner. Insgesamt wiegt die Haut rund 270 Kilogramm, was rund 18% des Körpergewichts eines Individuums ausmacht und bedeckt eine Fläche von 10 Quadratmetern. Es sind keine Schweißdrüsen ausgebildet, allerdings, sondern spezielle subdermale Hautdrüsen, eine alkalische Flüssigkeit mit einem pH-Wert von 8,5 bis 10,5 ab, die die Tiere vor der Austrocknung schützt. Diese Ausscheidungsorgane verteilen sich in einem dichten Netz von einer Drüse je Quadratzentimeter über die Körperoberfläche, haben einen linsenförmigen Umriss und besitzen jeweils zwei Drüsenkanäle. Die zunächst farblose Flüssigkeit verfärbt sich innerhalb von ein paar Minuten rötlich und später bräunlich. Bestandteile dieser Flüssigkeit sind zwei nicht benzoide aromatische Pigmente, ein rotes, das als Hyposudorinsäure und ein orangefarbenes, das als Norhyposudorinsäure bezeichnet wird. Beide wirken sowohl als Sonnenschutz, indem sie UV-Strahlen absorbieren, als auch antibiotisch gegen verschiedene Krankheitserreger. Das rötliche Schimmern hat früher zu der Vermutung geführt, das Flusspferd würde Blut schwitzen. Eine weitere Funktion des Sekrets betrifft die Thermoregulation, die überwiegend über die Haut erfolgt. Sie findet über die Wasserverdunstung statt, die im Vergleich zu anderen Säugetieren beim Flusspferd sehr intensiv ausfällt, insbesondere wenn die Haut nass und mit Drüsenflüssigkeit bedeckt ist. Die Körpertemperatur liegt bei rund 36 Grad Celsius und schwankt nur sehr wenig an Land. In der Regel vermeiden die Tiere Hitzestress und halten sich deshalb tagsüber im Wasser auf. Allerdings schließt dies auch verschiedene Sonnenbäder ein, die je nach Jahreszeit und Umgebungstemperatur unterschiedlich lang ausfallen können. Aktivitätsrhythmus. Das Flusspferd ist weitgehend dämmerungs- und nachtaktiv. Es verbringt praktisch den ganzen Tag schlafend bzw. ruhend im Wasser oder in Gewässernähe, was mehr als 12 Stunden in Anspruch nehmen kann. Bevorzugte Wassertiefen für die Ruheplätze reichen von 1,3 bis 1,5 Metern. Größere Aktivitäten im Gewässer entfalten sich am späten Nachmittag und frühen Abend zwischen 16 und 19 Uhr. Bei Dämmerung begeben sich die Tiere an Land und wandern zu ihren Weidestellen. Die Nahrungsaufnahme dauert bis zu 6 Stunden. Der Rhythmus ist weitgehend abhängig vom Wetter und von der Jahreszeit, da die Tiere unter feuchteren Bedingungen auch länger außerhalb der Gewässer verweilen und mitunter in ihren Weidegründen rasten oder diese mehrfach aussuchen. Für Tiere aus den Boy-Feuchtgebieten, die Dimma in Äthiopien, ergab sich eine Verteilung der Aktivität auf 51,2% Ruhe, 34,2% Wanderung, 19,6% Nahrungsaufnahme und 3,7% Paarung. Bullen rasten durchschnittlich länger als Kühe, die mehr Zeit in Wanderung und Ernährung investieren. Sozialorganisation und Raumnutzung. Drei Bilder illustrieren diesen Paragraphen. Dicht gedrängte Flusspferde am Luangwa in Sambia. Dunghaufen eines Flusspferdes im Tsavo West Nationalpark in Kenia. Und zwei kämpfende Flusspferde. Ausgedehnte Studien zur Sozialstruktur des Flusspferdes fanden unter anderem in Queen Elizabeth Nationalpark in Uganda, im Masai Mara in Kenia oder im Okavango-Delta in Botswana statt. Das Sozialverhalten des Flusspferdes ist variabel. Nach Untersuchungen in Masai Mara setzte sich eine 2800-köpfige Population zu 8% aus Bullen, zu 36% aus Kühen und zu 56% aus Jungtieren zusammen. Hier entfielen fast je eine Hälfte auf nahezu ausgewachsene Individuen und auf Neugeborene. Das Flusspferd tritt einzelgängerisch auf oder mehrere Individuen schließen sich zu einer Gruppe zusammen, deren durchschnittliche Größe im Marai Mara bei rund einem Dutzend Tiere liegt. Dabei gibt es verschiedene Formen der Gruppenbildung. Einerseits solche aus weiblichen Tieren mit ihrem Nachwuchs, andererseits Junggesellengruppen mit männlichen Individuen. Allerdings sind die Grenzen nicht eindeutig festgelegt, da sich häufig auch Vertreter des anderen Geschlechts in den jeweiligen Gruppen aufhalten können. Keiner der Verbände ist stabil. Es handelt sich eher um lose Verbände von Tieren an begünstigten Plätzen. Sie können je nach Attraktivität des Gebiets bis zu 200 Individuen umfassen. In Regenzeiten teilen sich bestehende Gruppen häufig auf, sodass sich weniger Tiere in einer Gruppe finden als in Trockenzeiten. Die einzige dauerhafte Beziehung ist die zwischen der Mutter und ihrem Nachwuchs, die mehrere Jahre anhält. Einzelgängerische Bullen etablieren in der Regel ein eigenes Revier. Ihre soziale Organisation beruht auf Territorialität. Die Territorien umfassen häufig die Uferlinien von Flüssen und Seen. Sie können sich über 50 und 100 Meter, wie am Fluss Ichasha oder 250 bis 500 Meter, wie am Edwardsee, beides im Queen Elizabeth Nationalpark, ausdehnen. Die Grenzen verschieben sich über das Jahr, da eine Abhängigkeit von der Populationsdichte einer Region besteht. Außerdem spielen natürliche Faktoren wie die Änderung der Wasserführung eines Flusses oder der Verlauf des Seeufers infolge von Dürren oder Regenfällen bzw. Überflutungen eine Rolle. Häufig beansprucht ein Individuum sein Territorium über eine lange Zeit. Einzelne Beobachtungen erfolgten über 4,5 bis 12 Jahre. Teilweise wird vermutet, dass ein einzelnes Tier sein Revier während seines gesamten Lebens besetzt. Die Grenzen eines Territoriums schließen einen oder mehrere Aktionsräume gruppenlebender Individuen ein. Dabei sind Territorien und Aktionsräume nicht identisch. Im Ruaha Nationalpark in Tansania nutzen größere, fast ausgewachsene Jungtiere weitaus ausgedehntere Aktionsräume, die die Größe der Territorien dominanter Bullen um das Dreifache übertreffen. Die dafür erforderlichen Wanderungen von teils mehr als 4 Kilometern werden wohl daher unternommen, um innerhalblichen Konflikten aus dem Weg zu gehen, vor allem zu den Trockenzeiten, wenn die einzelnen Gruppen enger zusammenrücken. Der Anspruch auf ein Revier wird durch die Anwesenheit eines männlichen Tieres, seinem Dominanzgebaren und durch Defekation ausgedrückt. Der Kot, den ein Bulle durch Wackeln mit dem Schwanz verteilt, häuft sich zu größeren Hügeln mit einer Fläche von mehreren Quadratmetern auf. Diese Hügel markieren aber nicht die eigentlichen Reviergrenzen, sondern dienen vielmehr als Orientierungspunkte. Sie verhindern auch nicht das Eindringen fremder Bullen in ein Territorium. Mitunter stimulieren sie ein anderes Individuum, dort ebenfalls seine Fäkalien abzulegen. Benachbarte Bullen defekieren teilweise ritualisiert zur gleichen Zeit im Wasser und schauen sich dabei an oder in die entgegengesetzte Richtung mit hochgehobenem Kopf, nach vorn orientierten Ohren, was jeweils Dominanz bedeutet. Wie andere Flusspferde begibt sich ein Bulle nachts zur Nahrungssuche landeinwärts und verlässt damit sein Revier. Überschreitet ein Bulle seine eigenen Reviergrenzen, verliert er seine dominante Stellung und erlangt den Status eines untergeordneten Tieres im Verhältnis zum Eigentümer des anderen Territoriums. Generell ist das Flusspferd aber friedfertig gegenüber allen Artgenossen, was auch Bullen einschließt, sofern sie das Zeugungsvorrecht des dominanten Tieres anerkennen. Mitunter können sich dadurch auch Junggesellengruppen mit einer Individuengröße von bis zu 100 Tieren im Revier eines territorialen Bullen aufhalten. Eine dichtere Drängung der Tiere an einzelnen Wasserstellen, wie häufig in der Trockenzeit, kann zu einer erhöhten Aggression führen, die sich gegen jedes Geschlecht und jede Altersstufe richtet, meist aber wenig Körpereinsatz mit sich bringt. Kämpfe zwischen benachbarten Tieren sind ritualisiert und werden frontal geführt. Sie sind teilweise verbunden mit dem Ausspritzen von Wasser, was eine Grenze anzeigen soll. Echte Kämpfe hingegen finden in seitlicher Position statt. Jedes Tier versucht dann, mithilfe der großen Eckzähne, die Seite des Gegenübers zu treffen. Trotz der insgesamt dicken Haut kann dies zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen. Die vorwiegend in der Nacht aufgesuchten Weideflächen liegen teils mehrere Kilometer von den angestammten Wasserstellen entfernt. Im Gegensatz zu den Territorien der Bullen sind die Nahrungsgründe nicht monopolisiert. Sie werden daher gemeinsam genutzt und unterliegen keiner Verteidigung. Der Gang zu den Weideflächen und die Nahrungsaufnahme finden einzeln oder in Mutter-Jungtier-Gruppen statt. Mit Ausnahme letzterer kommt es dabei kaum zu sozialen Interaktionen, sodass jedes Individuum für sich allein frisst. Im Masai Mara entfernen sich die Tiere dafür bis zu 1350 Meter von ihrer Wasserstelle. Im Kruger Nationalpark in Südafrika kann der Abstand bis zu 4,5 Kilometer betragen. Die Entfernungen sind meist abhängig von der Produktivität einer Landschaft. Fortbewegung und Kommunikation. Zwei Bilder illustrieren diesen Paragraphen: Flusspferde unter Wasser und das aufgerissene Maul eines Flusspferdes. Obwohl das Flusspferd einen Großteil seines Lebens im Wasser verbringt, ist es kein guter Schwimmer. Meistens läuft es auf dem Grund seines Gewässers entlang und lässt sich vom Wasser tragen. Die Fortbewegungsart wird manchmal als Schwimmlaufen bezeichnet. Dabei nutzt das Flusspferd eine Art Galopp mit relativ ausgedehnten Sprungphasen, die länger dauern als die Kontaktphasen mit dem Grund. Bei jedem Sprung legt ein Tier zwischen 1,0 und 2,4 Metern zurück. Die erreichten Geschwindigkeiten liegen bei 0,2 bis 0,6 Meter je Sekunde. Tauchgänge können eine Dauer von 30 Minuten erreichen. Am Land bewegt sich das Flusspferd hingegen bei niedrigen Geschwindigkeiten in einer Art Passgang vorwärts, bei dem zumeist drei Füße gleichzeitig den Boden berühren und so den massigen Körper stabilisieren. Lediglich in einer kurzen Sequenz kommt es zu einer bipedalen Phase. Höhere Geschwindigkeiten werden durch einen Trab mit diagonaler Beinbewegung erreicht. Maximale Geschwindigkeiten bei Flucht oder Angriff betragen rund 30 km pro Stunde. Das Flusspferd ist trotz seines massiven Körperbaus dadurch relativ agil. Die inneralterliche Kommunikation des Flusspferdes ist vielfältig. Hierzu gehören vor allem die Körpersprache und Gestik. Dominante Bullen sind häufig an vorgestellten Ohren erkennbar. Kühe und untergeordnete Tiere an zurückgelegten. Verbunden ist das Dominanzgebaren mit einem erhobenen Kopf und gekrümmten Rücken, was eine größere Massivität ausdrückt. Zu den bekanntesten Gesten gehört das aufgerissene Maul. Hierbei wird der Kopf zurückgeworfen, sodass die Stirnlinie im rechten Winkel zum Rücken steht. Dominante Tiere halten diese Gebärde bis zu 8 Sekunden lang. Allerdings wird das aufgerissene Maul von fast allen Mitgliedern einer Gruppe, einschließlich der Jungtiere, praktiziert und findet in größerem Maße abends vor dem Landgang statt. Eventuell ist dieses Verhalten ein Ausdruck der Aufregung. Bei Angriffen öffnen die Tiere ihr Maul nur teilweise. Unterwürfiges Verhalten zeigt sich durch einen gesenkten Kopf, Schwanzwedeln und Lippenschmatzen. Es beginnt an Land in rund 100 Meter Entfernung zum Kontrahenten. Manchmal kriechen untergeordnete Tiere die letzten Meter und schnüffeln dann an der Genitalregion des territorialen Bullen. Im Wasser spielen Nasenkontakte eine Rolle. Mitunter verharrt das untergeordnete Individuum über Stunden in der Umgebung des dominanten Tieres. Teilweise kommt es zur Defäkation, wobei die Bedeutung hier nicht eindeutig ist. Über die Lautgebung des Flusspferdes liegen wenige Informationen vor. Am häufigsten ist sie zur Zeit der stärksten Aktivitäten im Wasser wahrnehmbar, die am späten Nachmittag stattfindet. An Land ist sie nur selten zu sehen. Als semi-aquatisch lebendes Tier ist das Flusspferd befähigt, sich sowohl an Land als auch unter Wasser mittels Vokalisation mit Artgenossen zu verständigen. Normalerweise stößt eine Kommunikation, die über beide Medien gleichzeitig erfolgt, auf Schwierigkeiten, da Schallwellen an den Grenzen brechen. Nur rund 4% aller Lautgebungen erfolgen ausschließlich durch die Luft. Demgegenüber erzeugt das Flusspferd fast 2/3 seiner Vokalisationen unter Wasser. Die sind an der Oberfläche schwer wahrnehmbar und benötigen kaum Luft für ihre Modulation. Die Funktion der Töne ist nicht in allen Fällen eindeutig. Weinlaute, die nur kurz dauern und teilweise mit einzelnen Klicklauten kombiniert werden, stehen möglicherweise mit Aggressoren in Verbindung. Dagegen werden Krächzlaute bei genereller Alarmbereitschaft oder Aufmerksamkeit ausgestoßen, beziehungsweise dienen als Kontaktrufe, etwa in trübem Wasser. Sie bestehen aus einer Serie von etwa einem halben Dutzend Pulsen, die jeweils meist 2 Millisekunden anhalten und Frequenzen von 600 bis 1800 Hertz. Im Maximum auch 9000 Hertz erreichen. Dabei kann die Tonlage gleich bleiben oder sich ändern, was möglicherweise variable Motivationen ausdrückt. Während sozialer Interaktionen werden Klicklaute ausgestoßen, die sehr variantenreich sein können und sowohl im Breitband- als auch im Schmalbandbereich stattfinden. Auch diese setzen sich aus mehreren Pulsen zusammen, die kürzer sind als bei den Krächzlauten. Breitbandklicks erfolgen in Frequenzen bis 7800 Hertz. Schmalbandklicks hingegen übersteigen nur selten 2000 Hertz. Ein Tier vermag dabei Laute individuell zu unterscheiden. Untersuchungen aus dem Jahr 2022 ergaben, dass Rufe aus der eigenen Gruppe nur wenige Reaktionen auslösen. Dagegen intensiviert sich die Aktivität bei Rufen gruppenfremder Artgenossen. Verbunden ist dies dann teilweise mit einem gesteigerten Markierungsverhalten. Nahezu 1/3 der Laute des Flusspferdes ist amphibischer Natur und breitet sich demnach durch das Wasser und die Luft aus. Für diese Form der Kommunikation befinden sich die Tiere in halb abgetauchter Position mit den Augen und den Nasenlöchern über dem Maul und der Kehle unter dem Wasser. Die hierfür benötigte Luft wird für die Überwasserkommunikation mittels des Rachen durch die Nase gepresst, für die Unterwasserkommunikation aktiviert der Kehlkopf die Haut- und Fettgewebe der Kehle. In völlig abgetauchter Position sind die Lautmodulationen teilweise mit einer aufsteigenden Luftblase verbunden. Die Wahrnehmung erfolgt über die luftgestützten Laute mittels der Ohren, für die wassergestützten wohl über die Knochenleitung des Unterkiefers. Die Schallwellen breiten sich aufgrund der variierenden Dichte der Medien unterschiedlich weit aus und haben eine sehr unterschiedliche Reichweite. In der Luft sind sie langsamer mit niedrigen Maximalfrequenzen um 210 Hertz. im Wasser schneller und mit höheren Maximalfrequenzen über 2000 Hertz. Außerdem ist der Schalldruck im Wasser stärker. Die höhere Dichte des feuchten Mediums führt aber zu einer geringeren Intensität der Laute. Amphibische Laute werden von den Tieren meist bei Störungen eingesetzt, etwa bei einem Kampf oder bei Anwesenheit von Löwen, die eine Gefahr für Jungtiere sind. Neben dem bereits erwähnten Krächzen, Klicken und Weinen gehören auch Flusspferde auch Schrei sowie variable Knurr-, Grunz- und Schnaublaute ausstoßen, einschließlich eines Nasenflatterns. In der Regel ruft zuerst der dominante Bulle. Die Gruppe beantwortet dieses Signal und stimuliert damit benachbarte Ansammlungen. Durch die Luft können sich die Antworten über mehrere Territorien erstrecken bis zu einer Distanz von 3,2 Kilometern. Unter Wasser bleiben in der Regel die benachbarten Gruppen involviert, sodass die größte Ausbreitung rund 500 Meter beträgt. Unterabschnitt 3.2 Ernährung. Ein Bild illustriert diesen Unterabschnitt. Grasendes Flusspferd im Chobe-Nationalpark in Botswana. Das Flusspferd ist ein Pflanzenfresser. Es nimmt hauptsächlich Gräser zu sich. Bei Studien in den Boy-Feuchtgebieten in Äthiopien ließen sich 26 Arten bestimmen, unter denen Eriochloa mit einem Anteil von fast 12%, Rohrkolben und Hühnerhirsen mit jeweils über 9% sowie Hundszahngräser mit über 8% zu den favorisierten Pflanzen zählen. Im Masai Mara sind rund ein Dutzend Grasarten als Nahrung des Flusspferdes belegt. Hierzu gehören Themada, Sporobolus und Andropogon sowie Liebesgräser. Im Queen Elizabeth Nationalpark konnten über 30 verschiedene Grasarten identifiziert werden, die von den Tieren konsumiert werden. Bedeutung haben vor allem Hundszahngräser, aber auch Gattungen wie Chloris, Heteropogon, Sporobolus und Themada sind mit einem hohen Anteil vertreten. Gelegentlich frisst das Flusspferd einzelne krautartige Pflanzen wie Angehörige der Gattung Alternatera. Dieses gilt auch für Früchte wie solche von Leberwurstbaum. Teilweise fressen die Tiere zusätzlich verschiedene Wasserpflanzen, darunter Wassersalat. Ähnliches wurde im südlichen Afrika beobachtet, wo unter anderem Seerosen, Salden und Laichkräuter zum Nahrungsspektrum gehören. Aus dem zentralen und westlichen Afrika liegen bisher nur wenige Untersuchungen zur Ernährungsweise des Flusspferds vor. Im Nationalpark Luango in Gabun ließen sich bei Feldstudien insgesamt 9 Pflanzenarten feststellen, von denen das Süßgras Paspalmum mit 81% den höchsten Anteil aufwies, gefolgt von Axonopus und Stenotaphrum. Daneben sind einzelne Schmetterlingsblütler und Wasserpflanzen wie Wassernabel dokumentiert. Mit rund 9 bevorzugten Pflanzen im Nationalpark W im Niger ist die Zahl ähnlich gering. Hier dominieren Tagblumen, Hühnerhirsen und Reis. Tiere suchen regelmäßig Ackerflächen mit Reis, Mais oder Teff, teilweise auch Bananenplantagen auf und plündern dadurch Nutzpflanzen. Isotopenuntersuchungen an Individuen aus den unterschiedlichen Regionen Afrikas stimmen weitgehend mit den Beobachtungen überein. Demnach besteht ein Großteil der Nahrung aus C4-Pflanzen. In Regionen mit geschlossener Vegetation, wie im zentralen Afrika, kommen höhere Mengen an C3-Pflanzen hinzu. Darüber hinaus kann die Zusammensetzung der Daten zufolge regional sowie saisonal schwanken, mit einem hohen Anteil an C4-Pflanzen in den trockenen Jahresabschnitten und mit einer gemischten Kost aus C3- und C4-Pflanzen in den feuchten Gebieten. Einzelnen Berichten zufolge frisst das Flusspferd gelegentlich Aas und Fleisch von Tieren, das es selbst getötet hat, was auch eigene Artgenossen einschließt. Es wurde zwar selten beobachtet, grundsätzlich jedoch ist ihm das Verdauen von Fleisch möglich. Generell ist das Flusspferd ein opportunistischer Pflanzenfresser, der zwar einzelne Pflanzen bevorzugt, diese aber ohne Vorauswahl bestimmter vegetativer Teile konsumiert. Das große und dicklippige Maul und die spezielle Unterkieferaufhängung verhindern eine feine Selektion der Nahrung. Deshalb suchen die Tiere Bereiche mit häufigem Vorkommen ihrer favorisierten Pflanzen und fressen dann umfangreichere Flächen leer. Die Menge der konsumierten Pflanzen ist umso höher, je weiter die Weideplätze von den Wasserstellen entfernt liegen. Insgesamt unterscheidet sich die Ernährungsstrategie des Flusspferdes mit der Beschränkung auf einen bestimmten Tagesabschnitt und Entfernung von den angestammten Aktionsräumen und Territorien von der anderer großer Pflanzenfresser wie den Elefanten oder Nashörnern, die über lange Zeit auf Nahrungssuche gehen und dabei weit umherschweifen. In der Regel wird das Gras zwischen den Lippen gepresst, und mit einer Kopfbewegung abgerissen. Die Schneide- und Eckzähne haben bei der Nahrungsaufnahme keine Funktion. Erstere werden aber teilweise zum Graben eingesetzt. Die Nahrungsaufnahme findet zumeist nachts statt und kann mehrere Stunden beanspruchen. Bei schlechter Pflanzenqualität frisst das Flusspferd auch tagsüber. Pro Tag nimmt ein Tier zwischen 20 und 45 Kilogramm Nahrung zu sich. Bezogen auf die Trockenmasse entspricht dies 0,9 bis 1,3% des Körpergewichts. Der Magen fasst durchschnittlich 34,9 Kilogramm bei männlichen und 37,4 Kilogramm bei weiblichen Individuen, was 12,8 bzw. 15,2% des Körpergewichts ausmacht. Das Flusspferd hat einen konvergent und zu den Wiederkäuern entwickelten vierkammerigen Magen. Dieser weist zwei Blindsäcke auf, in denen die Nahrung durch Mikroorganismen zersetzt wird. Sie können aber nicht wieder. Die Passagezeit der Nahrung ist relativ lang, was eine effiziente Verwertung der eher nährstoffarmen Gräser ermöglicht. Unterabschnitt 3.3 Fortpflanzung. Zwei Bilder illustrieren diesen Unterabschnitt. Flusspferdgruppe mit Jungtier im Kruger Nationalpark und Mutter mit Jungtier. Die Paarung erfolgt das gesamte Jahr über. Sie findet im Wasser statt. Dabei ist das Weibchen die meiste Zeit untergetaucht und kommt nur zum Luftholen an die Oberfläche. Es können bis zu 6 Begattungen pro Nacht stattfinden. Manchmal sucht die Kuh nach erfolgreicher Verpaarung noch 2 oder mehr Territorien für weitere Paarungsaktivitäten auf. Die Tragzeit beträgt rund 227 bis 240 Tage. Zumindest in manchen Regionen lässt sich eine Saisonalität bei der Fortpflanzung erkennen. So fallen in Uganda die meisten Geburten in die Monate Oktober und April, die Jahresabschnitte mit den meisten Regen. Auch in Südafrika kommt die überwiegende Zahl der Jungtiere in den feuchten Monaten Oktober bis März zur Welt. Ähnliches wurde in Sambia beobachtet. Kurz vor der Niederkunft trennt sich das werdende Muttertier von der Gruppe. Die Geburt vollzieht sich im seichten Wasser. Bei Störungen sucht die Kuh tieferes Wasser auf. Üblicherweise kommt ein einziges Jungtier zur Welt. Zwillinge sind selten. Neugeborene wiegen zwischen 25 und 55 Kilogramm und können sofort nach der Geburt laufen und sich vom Wassergrund zur Oberfläche abstoßen. Gesäugt wird im Wasser. Der Nachwuchs aktiviert dabei mit seiner Zunge die Milchdrüsen des Muttertiers. Vermutlich spritzt die Mutter einen Teil der Mutterlich durch Muskelkontraktion in das Maul des Jungen, ähnlich wie es bei Walen bekannt ist. Das Muttertier ist sehr fürsorglich. Es lässt den Nachwuchs in tieferem Wasser auf den Rücken reiten und verteidigt ihn vehement gegen Fressfeinde und Artgenossen. Besonders aggressiv geschieht dies in den ersten 10 Tagen. Während dieser Zeit nimmt die Mutter kaum Nahrung zu sich. Erst danach beginnt sie tagsüber am Flussufer zu fressen, während das Junge in der Nähe ruht. Nach mehreren Wochen wandern Mutter und Junges gemeinsam in der Nacht zu der weiter entfernten Weidegründen. Das Junge bleibt im Gebüsch versteckt, während die Mutter weidet. Die erste feste Nahrung konsumieren die Jungtiere mit rund 6 bis 8 Wochen. Nach rund 6 bis 8, teilweise auch erst nach 12 Monaten, wird der Nachwuchs entwöhnt. Die Wachstumsphase ist bei beiden Geschlechtern anfangs gleich. Ab rund 24 Lebensjahren verlangsamt sie sich bei weiblichen Tieren, während männliche Individuen ihr gesamtes Leben lang an Größe zunehmen können. Die Geschlechtsreife tritt bei männlichen Individuen mit 7 bis 8 Jahren ein, ermittelt an der Größe der Hoden. Allerdings kann die Spermienbildung bereits mit 2 Jahren einsetzen. Bei weiblichen Tieren liegt der Zeitraum aufgrund der Größe der Follikel in der Regel bei etwa 7 Jahren. Einzelne Individuen erreichten dies jedoch bereits mit 3 Jahren. Die erste Fortpflanzung findet zumeist deutlich später statt. Im Kruger Nationalpark wurde sie mit rund 11 Jahren ermittelt, in Uganda und Sambia teilweise auch erst mit 20 Jahren. Die Unterschiede sind wohl in der Populationsdichte und in der Qualität des Nahrungsangebots begründet. Tiere in menschlicher Gefangenschaft können sich mitunter schon im Alter von etwas mehr als 2 Jahren fortpflanzen. Männliche Tiere sind während ihres gesamten Lebens sexuell aktiv. Das Geburtsintervall beträgt rund 2 bis 3 Jahre. Der Sexualzyklus dauert etwa 50 Tage mit einem 2 bis 3 Tage anhaltenden Östrus. Das Geschlechtsverhältnis bei der Geburt beträgt 1:1. Es gibt Hinweise darauf, dass Kühe kurz nach der Geburt wieder geschlechtsreif sind, postpartum Östrus, da rund 25% der untersuchten weiblichen Tiere sowohl trächtig als auch milchgebend waren. Geburt eines neuen Jungen unterbricht nicht die bestehende Verbindung zum älteren Nachwuchs. Einige weibliche Tiere wurden mit bis zu 3 Jungen unterschiedlichen Alters beobachtet. In der Marschordnung folgt das Jüngste direkt der Mutter, das Älteste bildet den Schluss. Teilweise kommt es zum Infantizid an Jungtieren durch Bullen. Unter Umständen geschieht dies, wenn ein dominantes Tier ein neues Territorium übernimmt und so seinen Fortpflanzungserfolg garantieren will, ähnlich wie es bei Löwen bekannt ist. Andererseits sind Tötungen von Jungtieren häufig in der Trockenzeit beobachtet worden, sodass auch äußerer Stress einen wichtigen Faktor darstellen könnte. Jungtiere sind dadurch bis zu einem Lebensalter von 50 Tagen gefährdet. Nach einzelnen Beobachtungen beschäftigen sich Muttertiere nur noch mehrere Stunden mit einem toten Jungen, verteidigen es gegen Beutegreifer und bringen es ans Land. Das Flusspferd gehört zu den wenigen Huftieren, die ein solches Verhalten zeigen. Wild lebende Flusspferde werden 30 bis 40 Jahre alt. Tiere in Gefangenschaft können über 50 Jahre erreichen. Das höchste bekannte Alter eines Tieres betrug 61 Jahre. Unterabschnitt 3.4 – Fressfeinde, Kommensalen und Parasiten. Ein Bild illustriert diesen Unterabschnitt. Flusspferd und Nilkrokodil im Serengeti-Nationalpark in Tansania. Ein ausgewachsenes Flusspferd hat kaum natürliche Feinde. Gelegentlich erbeuten Löwen ein Alttier, doch haben diese sporadischen Aktionen keinen Einfluss auf die lokale Population. Jungtiere fallen gelegentlich Hyänen oder ebenfalls Löwen zum Opfer. In der Regel verteidigen Muttertiere ihren Nachwuchs äußerst aggressiv. Das Nilkrokodil vermag ebenfalls Jungtiere und unter Umständen auch ausgewachsene Individuen zu reißen. In einem gemeinsam genutzten Gewässer tolerieren Flusspferdgruppen zumeist keine Krokodile in der unmittelbaren Umgebung von 2 Metern. Andererseits meiden Krokodile wiederum Flusspferde und tauchen in unmittelbarer Nähe ab. Nach Beobachtungen am Runde in Simbabwe vertreiben Flusspferde Krokodile auch von ihren Sonnenbädern. Ausnahmen stellen hier die größeren Exemplare ab Längen von 3,5 Metern dar, die wiederum von den Flusspferden gemieden wurden. In der Regel aber dominieren Flusspferdgruppen solche der Krokodile. Häufig tritt das Flusspferd in Vergesellschaftung mit verschiedenen Vogelarten auf. Bekannt dafür sind die Madenhacker, vor allem der Gelbschnabel-Madenhacker, findet sich in nächster Umgebung zu den Tieren. Nach Untersuchungen aus dem Jahr 2018 konnte er in 11,3% aller Beobachtungen nachgewiesen werden. Ebenfalls wären der Kuhreiher, der Lappenschnarr, der Pia-Pia und das Blaustirnblatthühnchen zu nennen. Während der Madenhacker überwiegend von parasitischem Befall ihres Wirtstiere profitieren, ist das häufige Vorkommen der Kuhreiher wohl auf die Überschneidung der gemeinsam genutzten Lebensräume in Wassernähe zurückzuführen. Im Wasser übernehmen Krapfenfische, wie etwa Angehörige der Gattung Labeo, die Rolle der Madenhacker und fressen Algenbestände von der Haut des Flusspferdes. Parasiten sind beim Flusspferd zahlreich belegt. Bedeutende äußere Schmarotzer finden sich vor allem in Zecken, wie etwa Cosmioma. Eine Besonderheit bildet der Plattwurm Oculotrema, der sich in den Augen festsetzt. Mitunter können 2 Dutzend Individuen an einem Auge und bis zu 3 Dutzend an einem Flusspferd parasitieren. Auch treten verschiedene Generationen an einem Wirtstier auf. Als innere Parasiten sind beispielsweise Pärchennägel und die Gattung Fasciola belegt. Beide gehören zu den Saugwürmern und befallen das Blut bzw. die Leber. Fadenwürmer sind unter anderem mit Toxocara, Stephanophiliara, Koboldina und Hippopotamema vertreten. Außerdem ist das Flusspferd anfällig für die Rinderpest und für Milzbrand. Ein Milzbrandausbruch im Jahr 1987 in Sambia kostete über 4000 Tiere das Leben. Einen weiteren im Jahr 2004 in Uganda fielen 300 Individuen zum Opfer. Andere krankheitsbildende Mikroorganismen sind Kokzidien wie Eimeria, Bakterien wie Brucellen oder Salmonellen, sowie Flagellaten wie Tryponasomen. Unterabschnitt 3.5 – Ökologischer Einfluss. Als großer Pflanzenfresser übt das Flusspferd nachhaltigen Einfluss auf seine unmittelbare Umgebung aus. Es steht in Nahrungskonkurrenz mit einigen anderen grasfressenden Säugetieren, wodurch es zu ökologischen Wechselwirkungen kommen kann. Im Queen Elizabeth Nationalpark nimmt die Zahl der Wasserböcke ab, wenn das Flusspferd zahlreich ist, und steigt weiter, wenn die Bestandsdichte des Flusspferdes sinkt. Die Tiere weiden häufig an kurzhalmigen Gräsern und fördern dadurch Grasarten, die von ihnen bevorzugt gefressen, von Wasserböcken jedoch gemieden werden. Durch die Bevorzugung kürzerer Gräser und deren massenweises Abgrasen entsteht ein typischer räumlicher, eng begrenzter Hyporasen. In Verbindung mit Übergrasung und Übertrampelung der Fläche führen Regenfälle teils zu massiver Erosion, besonders an den Uferhängen der Flüsse. Dies gilt auch für die Pfade, die durch die sich täglich wiederholenden Wanderungen des Flusspferdes entstehen, die sogenannten Hippo-Trails. Diese schneiden manchmal bis zu 1 Meter in den Untergrund der Fluss- und Seeufer ein oder sind an steileren Hängen auch schluchtartig. Häufig werden diese von anderen kleineren Tieren genutzt. Im Okavango-Delta, aber ebenso im Ngorongoro, entstehen auch auf diese Weise teils neue Wasseradern. Durch die Weidetätigkeit des Flusspferdes und anderer großer Pflanzenfresser wie Elefanten und Nashörner kann es bei entsprechender dichter Population zu einem starken Rückgang der lokalen Vegetation kommen, was Erosion zur Folge hat. Das künstliche Offenhalten der Landschaften mindert den Waldbewuchs und befördert die vom Flusspferd bevorzugten Gräser. Allerdings entsteht unter Umständen bei einem Zusammenbruch der Population ein Rückkopplungseffekt. Beobachtet wurde dies im Queen Elizabeth Nationalpark, wo ausgelöst durch zivile Unruhen und einer damit verbundenen intensiveren Bejagung zwischen den Jahren 1960 und 2000 ein Großteil der ansässigen Großsäuger verschwand. Dies verursachte eine stärkere Ausbreitung von Wald- und Buschgemeinschaften. Den lokal verbliebenen Flusspferden standen damit nicht mehr genug Gräser zur Verfügung, weswegen sie vermehrt auf krautartige Pflanzen umstiegen. Im Zuge dieses Prozesses nahm ihr Anteil von weniger als 20% in der Nahrungsmenge in den 1960er Jahren auf teils bis zu 45% in den 1980er und 1990er Jahren zu. Das häufige Absetzen von Kot und Urin in die Gewässer ändert mitunter auch deren chemische Zusammensetzung. Dies hat Einfluss auf die Fischgemeinschaft, die durch den Eintrag von Nährstoffen profitiert. So ernährt sich die Karpfenfischgattung Labeo nicht nur von Algen auf der Haut des Flusspferdes, sondern auch von dessen herabfallenden Exkrementen. Ebenso wirkt sich dies positiv auf die Bestände verschiedener Buntbarschgattungen, zum Beispiel Oreochromis, Saroterodon und Tilapia aus. Vor allem in der Trockenzeit, bei niedrigem Wasserstand und hoher Flusspferddichte, treten aber teilweise eine starke Übersättigung und Sauerstoffmangel ein. Dies hat dann häufig einen Rückgang der lokalen Fisch- und Insektenfauna zur Folge, was sowohl die Gesamtzahl als auch die Diversität betrifft. Beobachtet wurde dies unter anderem im Ruaha Nationalpark und im Masai Mara. Der hohe Bedarf an Pflanzen und die Defekation im Wasser bewirken außerdem, dass das Flusspferd einen großen Beitrag zum Siliziumkreislauf leistet. In den Mara-Fluss bringen die Tiere täglich rund 400 Kilogramm Silizium ein, was wohl rund 3/4 der Gesamtmenge ausmacht. Silizium ist bedeutend für zahlreiche Kieselalgen und in tropischen Seen Afrikas, die einerseits wichtige Kohlenstoffspeicher und Sauerstoffproduzenten darstellen, andererseits auch die Basis der Nahrungskette bilden. Abschnitt 4 Systematik. Ein Bild illustriert diesen Abschnitt, das Zwergflusspferd Coreopsis liberiensis, als heute nächster Verwandter des Flusspferdes. Das Flusspferd ist eine Art aus der Gattung Hippopotamus und der Familie der Flusspferde, Hippopotamidae. Innerhalb der Gattung bildet die Art den einzig gegenwärtig anerkannten Vertreter, wodurch diese monotypisch ist. Zur Familie wird rezent lediglich noch die Gattung Coreopsis gezählt, welche das Zwergflusspferd, Coreopsis liberiensis, enthält. Je nach Auffassung ist für Coreopsis auch eine Aufteilung in zwei rezente Arten möglich. Äußerlich kennzeichnen sich die Flusspferde durch ihren plumpen, walzenförmigen Körper mit kurzen Beinen und durch den großen Kopf mit stark entwickelten Schneide- und Eckzähnen. Die beiden Gattungen Hippopotamus und Coreopsis können neben den allgemeinen Körpergrößen unterschieden, unter anderem anhand des Aufbaus der vorderen Gebisses unterschieden werden. Erstere besitzt jeweils 4 Schneidezähne im oberen und unteren Gebiss, Tetraprotodont, letztere 6, Hexaprotodont. Die Familie der Flusspferde wird traditionell in die Ordnung der Paarhufer, Artiodactyla, eingeordnet. Molekulargenetische und biochemische Untersuchungen sowie Fossilfunde haben jedoch zu der Erkenntnis geführt, dass die Wale Cetacea die nächsten lebenden Verwandten der Flusspferde darstellen. Aus kladistischer Sicht formen die Paarhufer und Wale somit eine gemeinsame Abstammungslinie, die als Cetartiodactyla zusammengefasst wird. Die engere Verwandtschaftsgruppe aus Walen und Flusspferden trägt dementsprechend die Bezeichnung Cetancodonta, manchmal auch Vipomorpha. Den genetischen Daten zufolge trennten sich die Flusspferde und Wale vor rund 54 Millionen Jahren, also am Beginn des unteren Eozäns. Eine stärkere Diversifizierung der Flusspferde begann aber nicht vor dem oberen Miozän vor rund 8 Millionen Jahren. Der Ursprung der Flusspferde ist nicht ganz eindeutig. Fossil treten sie erstmal im unteren Miozän in Erscheinung. Große zeitliche Lücke zwischen der Abspaltung von den Walen und dem Erscheinen des Flusspferde lässt mehrere Interpretationen zu. Häufig favorisiert wird eine Herleitung der Gruppe von den Anthracotheriidae, einer ausgestorbenen Formengemeinschaft flusspferdähnlicher Paarhufer aus dem Eozän bis Pliozän Afrikas und Eurasiens. Andere Autoren bevorzugen dagegen eine Abstammung von den Paleocoreidae, schweineartigen Tieren, die vom Eozän bis Miozän in Eurasien vorkamen. Es werden mehrere Unterarten des Flusspferdes unterschieden. Ihre genaue Anzahl ist unbekannt. Nach Hans Klingel, veröffentlicht im Jahr 2013 im Sammelwerk Mammals of Africa, sind es insgesamt 5. Hippopotamus amphibius amphibius, Linnaeus 1758, Nominalform von Gambia ostwärts bis zum Sudan und nach Äthiopien, sowie südwärts über den Norden der Demokratischen Republik Kongo, Tansania bis nach Mosambik. Wahrscheinlich auch im Niltal, dort allerdings ausgestorben. Am Schädel ist die Einschnürung vor den Augen relativ moderat. Lange Symphyse des Unterkiefers und große Backenzähne. Hippopotamus amphibius capensis, Dumoulin, 1825, Sambia bis Südafrika, Schädel flacher als im Hippopotamus amphibius chadensis, sodass er an der Orbitae breiter als hoch ist. Hippopotamus amphibius constrictus, Miller, 1910, Südliche Demokratische Republik Kongo, Angola und Namibia. Schädel leichter als in der Nominalform und tiefe Einschnürung vor den Orbitae. Rostrum weniger breit, Symphyse kurz und Backenzähne kleiner. Hippopotamus amphibius kiboko, Heller, 1914. Kenia und Somalia. Schädel mit breiten Nasenbeinen und geringer Einschnürung vor den Orbitae. Orbitae runter als im Hippopotamus amphibius capensis und prominenter als im Hippopotamus amphibius constrictus. Hippopotamus amphibius chadensis, Schwarz, 1914, Tschad und Nigeria. Vergleichbar der Nominatform, aber mit prominenteren Orbitae. Im Vergleich zu Hippopotamus amphibius capensis, kürzeres und breiteres Rostrum und eher vorwärtsgerichtete Orbitae. Demgegenüber unterscheidet Rebecca Lewinson im Jahr 2011 im zweiten Band des Standardwerks Handbook of the Mammals of the World insgesamt 3 Unterarten: Hippopotamus amphibius amphibius, Hippopotamus amphibius capensis und Hippopotamus amphibius kiboko. In diesem Fall stellt Hippopotamus amphibius chadensis ein Synonym zu Hippopotamus amphibius amphibius und Hippopotamus amphibius constrictus zu Hippopotamus amphibius capensis dar. Eine ähnliche Gliederung hatten auch Don E. Wilson und Diane M. Reeder im Jahr 2005 vorgenommen. Neben den rezenten Flusspferd werden noch verschiedene ausgestorbene Arten innerhalb der Gattung Hippopotamus geführt. Diese waren ursprünglich nicht nur auf Afrika beschränkt, sondern kamen auch im westlichen Eurasien und auf Madagaskar vor. Afrikanische Formen: Hippopotamus ethiopicus, Hippopotamus afarensis, Hippopotamus corindone, Hippopotamus dulu, Hippopotamus carumensis, Hippopotamus protamphibius, Hippopotamus gorgopos, Hippopotamus caesensis und Hippopotamus sirensis. Eurasische Formen: Hippopotamus antiquus, Hippopotamus kreuzburgi, Hippopotamus melitensis, Hippopotamus minor, Hippopotamus pentlandi und Hippopotamus tiberinus. Madagassische Formen: Hippopotamus guldbergi, Hippopotamus lalumena und Hippopotamus lemerley. Ein Großteil der afrikanischen Formen Hippopotamus ethiopicus, Hippopotamus coridone, Hippopotamus carumensis und Hippopotamus protamphibius wurde ursprünglich zur Gattung Hexaprotodon verwiesen. Hippopotamus afarensis wiederum stand in der eigenständigen Gattung Trilobophorus. Eine phylogenetische Studie aus dem Jahr 2005 durch Jean-Renaud Boissery beschränkte Hexaprotodon jedoch weitgehend auf die asiatischen Flusspferde und sah die afrikanischen Vertreter näher mit dem eigentlichen Flusspferd verwandt. Allerdings ist für mehrere Formen die genaue taxonomische Position noch nicht gesichert. Dies gilt auch für das zypriotische Flusspferd Hippopotamus minor, das zumeist als zur Gattung Phonaurius gehörig betrachtet wird. Andere Autoren stufen Phonaurius jedoch als direkten Abkömmling von Hippopotamus ein. Genetisch trennte sich das zypriotische Flusspferd von der Linie des heutigen Flusspferdes vor rund 1,58 bis 1,36 Millionen Jahren ab. Verschiedene aus Eurasien benannte Formen und teils gebrauchte Namen müssen als Synonyme betrachtet werden. So ist bei den jüngeren Formen Hippopotamus incognitus, Europa, mit Hippopotamus amphibius gleichzusetzen. Bei den älteren Vertretern gilt Hippopotamus major, Europa, als identisch mit Hippopotamus antiquus, was wahrscheinlich auch für Hippopotamus georgicus, Kaukasus, anzunehmen ist. Manche Wissenschaftler fassen dies auch für Hippopotamus tiberinus, Europa, auf. Für die afrikanischen Flusspferde besteht die Möglichkeit, dass Hippopotamus sirensis, Nordafrika, und Hippopotamus gorgops, Ostafrika, nur Variationen einer Art sind und letzteres dann gemäß der Prioritätsregel in ersteres aufgehen müsste. Die meisten Wissenschaftler ziehen dies auch für Hippopotamus behemoth aus Vorderasien in Betracht. Häufig wird zudem vermutet, dass das afrikanische Hippopotamus gorgops die Vorgängerform des eurasischen Hippopotamus antiquus darstellt. Beide zeigen deutliche Übereinstimmungen. Somit könnten beide auch als konspezifisch aufgefasst werden, womit der gesamte Artname auf Hippopotamus antiquus fallen würde. Allerdings sind bisher nördlich der Taurus-Zagros-Gebirgskette keine afrikanischen Formen angenommen worden. Prinzipiell mahnen Wissenschaftler eine umfassende Revision der eurasischen und afrikanischen Flusspferde an. Für die mediterranen Flusspferde bildet Hippopotamus minutus ein Teilsynonym zu Hippopotamus melitensis. Das madagassische Flusspferd Hippopotamus madagascariensis wurde ursprünglich von Gustav Adolf Guldberg eingeführt, entspricht aber in seinem Typusexemplar weitgehend Hippopotamus lemerley. Ein im Jahr 1902 von Charles Emmanuel Forbes Major, ebenfalls unter Hippopotamus madagascariensis vorgestelltes Skelett, weicht deutlich ab. Als Konsequenz darauf wurde im Jahr 2011 Hippopotamus madagascariensis mit Hippopotamus lumerley synonymisiert und Hippopotamus guldbergi als Ersatzname für Majors Skelett vorgeschlagen. Die Umbenennung ist aber nicht vollständig anerkannt. Ende des ersten Teils der Aufnahme. Im zweiten Teil der Aufnahme sind die Abschnitte 5 bis 7, die Infobox sowie am Ende die Lizenzinformation.